Ja, wir möchten heute gerne einen Abschnitt aus 1. Thessalonicher Kapitel 2, 1 bis 12 anschauen. Und das Thema hier ist eigentlich der Charakter und die Integrität einer geistlichen Führungspersönlichkeit. Der Paulus muss sich in diesem Abschnitt eigentlich verteidigen und gegen Angriffe und Vorwürfe wehren. Und ich möchte zu Beginn, dass man nochmal sich vergegenwärtigt, die Situation in der Stadt Thessaloniki. Ich möchte einen kurzen Text lesen. Also es war ja, habe ich schon mal gesagt, Thessaloniki damals eine multikulturelle und eine multireligiöse Stadt. Und damit sind wir eigentlich wie bei uns in unserer Gesellschaft. Hier ist auch alles multikulturell und multireligiös in unserer Gesellschaft. Und jemand hat es so formuliert, wahrscheinlich hat es noch nie so eine solche Vielfalt religiöser Kulte und philosophischer Systeme gegeben, wie zu Zeiten des Paulus. Ost und West hatten sich vereint und vermischt und eine Mixtur aus echter Frömmigkeit, hohen moralischen Prinzipien, grobem Aberglauben und grober Zügellosigkeit hervorzubringen. Orientalische Mysterienkulte, griechische Philosophie und lokale Gottheiten buhlten unter der toleranten Ägide römischer Gleichgültigkeit um Gunst. Heilige aller Glaubensrichtungen und Länder, populäre Philosophen, Zauberer, Astrologen, Spinner, Aufrichtige und Falsche, Gerechte und Schurken, Schwindler und Heilige drängelten sich und forderten die Aufmerksamkeit der Leichtgläubigen und Skeptiker. Also der Paulus, als er nach Thessaloniki gekommen ist, muss man sich nicht so vorstellen, wie wenn da nichts gewesen wäre. Da ist so wie bei uns heute auch eine Stadt voller Menschen, die hatten alle auch ihre eigenen bereits Prägungen und Vorstellungen. Und so in da hinein kommt der Paulus mit der Verkündigung des Evangeliums. Und ich lese, also, und ich möchte zu diesem Thema eigentlich drei Punkte sagen. Erstens die Motive. Was sind die Motive des Evangeliumsverkündigers? Was waren die Motive von Paulus? Die Motive sieht man ja nicht. Man sieht ja nur das Verhalten. Und manchmal tun wir schnell vielleicht jemand schon im Vorfeld in eine Schublade stecken, aber die Motive dieses Menschen kennen wir gar nicht und wir tun es vielleicht manchmal auch falsch einordnen. Also, welche sind die Motive? Zweitens, das Verhalten des Paulus und drittens, sein persönliches Beispiel und Vorbild. Ich lese jetzt die ersten vier Verse von diesem Kapitel und möchte dann jeweils abschnittweise das besprechen. Er sagt hier, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes zu euch zu reden, unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. In diesem Abschnitt geht es um die Motive des Paulus. Und er beginnt damit, dass er sagt, ihr lieben Thessaloniker, ihr wisst, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war. Also in sehr kurzer Zeit sind in Thessaloniki, ist da eine Versammlung von Gläubigen entstanden. Innerhalb von den ersten drei Wochen haben sich schon Leute versammelt. Paulus war wohl ein paar Monate da, nicht nur Wochen, aber er war drei Wochen in der Synagoge und hat dort gepredigt. Und dort gab es schon die ersten Menschen, die dann zum Glauben gekommen sind. Und der Paulus, ich meine, es ist ja so, wenn wir jetzt uns fragen würden, ist die Evangeliumsverkündigung in der GEC Basel vergeblich an uns oder nicht vergeblich? dann würde vielleicht der eine sagen, ja, schau doch hin, der ganze Saal ist voll. Viele Leute sind hier aktiv dabei. Das ist mal das eine. Und der Paulus sieht auch das sichtbare Ergebnis, Menschen, die sich versammeln im Namen Jesu und das Wort Gottes hören und ihn anbeten. Das ist das eine. Aber Paulus weiß auch, dass die Bewertung, ob etwas vergeblich geistlich ist oder nicht, das ist eigentlich die Sache von Jesus, der letztlich am Tage des Herrn dann auch den Lohn gibt. Und in 1. Korinther 15, 58 heißt da, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Also grundsätzlich die Arbeit, die wir im Reich Gottes tun, in einem Sola Bradella, in einem Seniorenkreis und überall, wo wir sind, diese Arbeit im Aufblick auf Jesus ist nicht vergeblich. Es wird Frucht wachsen, die man manchmal nicht so schnell sieht oder manchmal vielleicht gar nicht sieht, und doch ist es ein Segen des Herrn. Der Paulus sagt, unser Aufenthalt bei euch ist nicht vergeblich. Er sieht, dass die Thessalonicher unter viel Kampf, unter viel Widerstand das Wort Gottes angenommen haben und dass sie nicht auf Menschen geschaut haben und dass sie auch gespürt haben, die Verkündigung von dem Paulus und seinem Team, die war echt, die war authentisch. Und der Paulus sagt, ihr kamen gerade von Philippi. In Philippi wurden wir misshandelt und juristisch falsch eingeordnet. Sie wurden als römische Bürger mit Ruten geschlagen, ohne dass eine Verhandlung stattgefunden hat. Und danach wurden sie sofort ins Gefängnis geworfen. Und wir kennen die Geschichte von dem Kerkermeister, der dann zum Glauben kam. Und als sie dann aus dem Gefängnis rauskommen, sagt der Paulus, Moment, also wir sind römische Bürger. Ist es bei euch so Usus, dass man hier die Leute ohne Verhandlung, ohne irgendwie verhaut und verprügelt und dann gehen lässt? Also er sagt, wir haben Misshandlungen psychischer, physischer Art erlebt und wir haben dort gelitten. Und eigentlich, ich weiß nicht, wie es uns geht, wenn wir Widerstand haben im Glauben, an der Arbeitsstelle, bei den Nachbarn, in der Familie, dann ist man manchmal über die Länge der Zeit hin auch, man kann mutlos werden. Man kann sagen, also wenn es so weitergeht, wie soll es denn werden? Der Paulus sagt, obwohl wir durch diesen Widerstand in Philippi gegangen sind, hat Gott uns wieder neu ermutigt. Er hatte ja auch diesen Traum in Troas, wo es geheißen hat, komm herüber und hilf uns. Die Europäer brauchen das Evangelium. Aber die Europäer, das sind schwierige Gesellen bis zum heutigen Tag. Der indische Christ Sadhu Sundar Singh hat einmal gesagt, das Christentum in Europa ist wie ein Stein, der jahrhundertelang von Wasser umflossen wird. Das Wasser ist das Christentum. Die Europäer, da ist überall ein Kreuz und eine Kirche, alles christliche Symbole, jahrhundertelang. Aber das Wasser, das Evangelium, das dringt nicht ein in den Stein. Der Europäer ist akademisch, intellektuell und er analysiert und macht und lässt das Evangelium oft ganz, ganz schwer an sich ran. Das war damals schon so, Philippi, Thessalonich und bis heute immer wieder. Die Europäer brauchen extra Gebet, extra Glauben, extra Liebe. Wir haben in unserer Mission, der Kontaktmission, viele amerikanische Missionare, die nach Europa kommen und die versuchen so auf amerikanisch zu predigen und mit der Zeit wird ihnen klar, das geht nicht. Der Europäer, da muss man anders irgendwie. Da muss man auch den Kontext berücksichtigen. Paulus sagt, es war nicht vergeblich. Jesus hat gewirkt. Jesus hat etwas gemacht in euch. Und das ist wunderbar, wenn wir auch selber sagen dürfen, Jesus hat in mir eine Veränderung gemacht. Es ist etwas, das von ihm kommt. Das habe ich mir nicht selber in die Tasche eingeredet, sondern er hat mich verändert. Ein zweites, Paulus sagt, die Botschaft, die wir verkündigt haben, das war nicht aus böser Absicht oder aus trüben Quellen. Warum muss er das so extra sagen? Warum? Weil es gab so viele Scharlatane, die damals unterwegs waren, Sektierer und allerhand Leute, die ihre Botschaften an den Mann gebracht haben Und auch manchmal versteckt war dann eine, da ging es um Geld, da ging es um Ruhm, um Ansehen und Manipulation. Paulus sagt, wir haben nicht betrügerisch bei euch gepredigt, wir waren nicht unlauter und nicht mit List. Also keine Manipulation. Ich habe mich eigentlich erinnert, in den letzten 30 Jahren, wo ich in verschiedenen Ländern unterwegs war, ich habe eigentlich gesehen, es gibt in Gemeinden und Missionen und Werken, es gibt manipulative Menschen, Gläubige, die es manchmal selber wahrscheinlich gar nicht merken, aber durch diese Art, die sie haben, vielleicht großes Charisma, große Redebegabung und Überzeugungskraft, tun sie andere Gläubige irgendwie in die Tasche stecken. Und die anderen merken es gar nicht. Es ist aber Manipulation. Es ist nicht das Wort Gottes, es ist auch nicht das Wirken Gottes. Und der Paulus sagt, wir sind so nicht aufgetreten. Wir haben einfach das Wort Gottes gesagt und Jesus wirken lassen. Und das Ergebnis war ein Wirken, eine Frucht des Geistes. Ich habe mich erinnert, unser Vater, also der ist jetzt 92, der hat uns eine Geschichte erzählt nach dem Krieg. Da war Deutschland ja auch verbombt, die großen Städte. Und er ist mit 18 Jahren zum Glauben gekommen und da war eine Versammlung in Stuttgart. Das ist dann 60 Kilometer von da, wo wir geboren sind, entfernt. Und er ist als junger Gläubiger dorthin gegangen. Da war ein amerikanischer Prediger und er hat relativ gar nicht so schlecht gepredigt. Aber am Ende der Predigt hat dieser Mann gesagt, so, wer jetzt einen großen Segen mitnehmen will, der soll einen 100-Mark-Schein opfern. Weil wenn man 100 Mark opfert, einen 100-Mark-Schein, dann nimmt man einen großen Segen mit. Und mein Vater hat erzählt, also das war schon mal ganz komisch, weil 100 Mark ist sehr, sehr viel Geld gewesen nach dem Krieg. Und dieser amerikanische Mensch, der hat dann einen langen Aufruf gemacht und am Mikrofon lange gebetet und lange gesagt, so, jetzt dürft ihr den Segen empfangen und euer Geld austeilen. Und mein Vater hat sich dann getraut, einmal die Augen zu öffnen und dann hat er gesehen, wie dieser amerikanische Mensch, während er gebetet und aufgerufen hat, sich in aller Ruhe die Haare gekämmt hat. Und das war auch etwas, naja, nichts gegen Haare kämmen, aber beim Beten betet man. Und es waren so irgendwie, es waren irgendwelche Faktoren, wo unser Vater dann gesagt hat, also irgendwas stimmt hier nicht. Es ist irgendwie, also das Evangelium ist eine Sache, aber dieses Manipulative und Geld, das gehört da nicht dazu. Und er hat, ich glaube nicht, dass er Geld geopfert hat. Und es gibt bis heute viele solche Dinge, wo man merkt, da ist das Evangelium von Jesus, es ist verquickt, verzahnt und verwoben mit anderen Motiven, mit Manipulation. Und wir sollen vorsichtig sein. Und Paulus sagt, wir waren als Missionsteam bei euch nicht so. Wir haben nicht manipuliert in keiner Weise. Er sagt, sein Ziel und die Motivation war, Gott zu gefallen und nicht Menschen. Weil Gott hat uns geprüft und für brauchbar erfunden. Ein zweiter Abschnitt möchte ich lesen, 5 bis 8. Und da geht es um das Verhalten. Das ist sehr interessant, wie er dann sagt, denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht. Gott ist Zeuge. Noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Also der Paulus sagt, wir waren bei euch behutsam und liebevoll, so wie eine Mutter. Die Mutter, das ist die Person, die für die Kinder den meisten persönlichen Kontakt hat. Und der Paulus sagt, diese ganze Evangeliumsverkündigung und die Begleitung für euch junge Gläubige, die haben wir mit diesem mütterlichen Ansatz gemacht. Eine Mutter ist sanft, also normalerweise, die meisten. Aber wir haben jetzt als Geschwister uns getroffen, 2 Tage, und auch über unsere Erziehung und Mutter, Vater und so nachgedacht. Und unser Fazit war, wir sind sehr dankbar für unsere Eltern, aber niemand ist perfekt gewesen und wir sind sie auch nicht. Aber trotzdem, Paulus sagt, wir waren unter euch wie eine Mutter. Wir haben euch ins Herz geschlossen, ihr seid uns lieb geworden. Wir haben nicht versucht, mit schönen Worten zu schmeicheln. Wir haben keinen Vorwand zur Bereicherung gegeben. Keine Ehre vor Menschen. Ich möchte ein Beispiel geben. Eine psychologische Einrichtung in den USA hatte einmal so ein Experiment gemacht. Und zwar wurden ihnen eine Gruppe von Babys übergeben. Diese Babys kamen aus schwierigen Elternhäusern, wo die Eltern alkoholsüchtig und drogenabhängig waren. Und diese Babys hatten die Eigenschaft, dass sie nicht mehr geweint haben. Die hatten 0 Reaktion. Warum? Weil die haben zu Hause geweint, stundenlang, und niemand ist gekommen. Keine Reaktion. Keine Mutter, kein Vater, nichts. Und dann haben diese Babys keine Reaktion mehr gezeigt. Und jetzt hat dieses psychologische Institut das folgende Experiment gemacht. Sie haben ältere Menschen, Senioren und auch Kinderkrankenschwestern haben sie genommen und haben diese Personen haben die Babys in den Arm genommen und jeden Tag stundenlang gewiegt. Und was war das Resultat? Dass die Babys wieder Reaktion gezeigt haben. Die Babys konnten wieder weinen, weil sie die körperliche Nähe gespürt haben. Die körperliche Nähe und Berührung. Und wie heißt es manchmal in dieser Werbegesellschaft? Reach out and touch someone. Also zum Beispiel nimm den Telefonhörer in die Hand und ruf jemand persönlich an. Aber unser Text und der Paulus würde sagen, ja, nimm persönlichen Kontakt auf. Weil wir Menschen alle, wir brauchen persönliche Berührung und Nähe. Man sagt ja bei der Kindererziehung, Kinder brauchen 3 Dinge. Zeit, Zuwendung, Zärtlichkeit. Wenn sie die 3 Sachen haben, ist alles gut. Und der Paulus sagt, wir waren bei euch Thessalonicher, wir waren wie eine Mutter. Wir haben diesen Aspekt, diese persönliche Berührung, die Nähe und diese geistliche Berührung, wir haben das gemacht und wir sehen das ja auch bei Jesus. Wenn Jesus Menschen geheilt hat, wenn er persönlich eingegriffen hat, dann hat er oft die Menschen auch berührt, auch persönlich, leiblich berührt, aber auch geistlich. Und das ist das, was wir ja alle brauchen. Wir brauchen auch von Jesus diese persönliche Berührung. Er kann durch sein Wort zu uns reden, im Gottesdienst uns ansprechen, sodass die Predigt, irgendein Teil davon plötzlich in unser Leben fällt. Und wir merken jetzt, das ist ein Bereich, das darf in meinem Leben sich ändern, durch das Eingreifen von Jesus. Also, Paulus sagt, wir waren wie eine Mutter. Und das sind die persönlichen Begegnungen, die persönliche Nähe und Berührung. Das brauchen wir alle. Jesus ist so zu uns. Und wir dürfen in der Gemeinde auch immer wieder persönlich werden. Die jungen Leute, die tun sich heutzutage so umarmen. Und ich von der anderen Generation, ich habe gerade genug zu tun, um meine Frau zu umarmen, das ist okay. Aber die jungen Leute, es ist heute eine andere Generation, aber es ist auch diese persönliche Berührung. Die jungen Leute brauchen das auch und das ist toll. Und man signalisiert, du bist ganz persönlich mir auch wichtig. Ein letzter Abschnitt hier möchte ich noch lesen, 9-11. Und da heißt es, denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Tag und Nacht arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch, die Glaubenden, waren. Wie ihr ja wisst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und hier ist interessant, hier sagt der Paulus, wir waren auch wie ein Vater. Der Vater ist jetzt nicht der, der unbedingt immer so wiegt, sondern er hat einen festen väterlichen Ansatz. Er kann auch mal sagen, so ermutigen, ermahnen, mit Nachdruck erinnern, heißt es hier. Der Vater ist verantwortlich letztlich für die ganze Familie und er hat auch das letzte Wort, meistens. Also in vielen Kulturen sagt man, ja, der Mann ist das Haupt im Haus, aber die Frau ist diejenige, die das Haupt rumdreht. Kurzum, der Paulus sagt, wir waren wie ein Vater, wir haben ermahnt und ermutigt und wir haben mit Nachdruck auch erinnert. Ihr seid auf dem guten Weg, jetzt mach weiter. Und wir haben ja auch gesagt, der Simeon Bürki und die Miriam, das sind auch Menschen, die bei den jungen Leuten, die diese Begleitung machen, die mit Nachdruck erinnern, die ermutigen und ermahnen. Ich weiß das von meiner jüngsten Tochter, die Sarah, die heute auch hier sitzt, die hat es immer und oft, hört man das, der Simeon hat mich wieder angerufen und er hat Rückmeldung gegeben, er hat mich ermutigt, er hat mir geholfen. Und das sind so kleine Dinge oft, die dürfen wir auch machen, dass man auch wie ein Coach und ein Mentor, der Coach, der tut ja nur zeitlich begrenzt in einem Abschnitt, er tut nicht die Arbeit abnehmen, nie, nicht die Verantwortung abnehmen, sondern er fördert und sagt, jetzt mach in diesem Abschnitt weiter, mach Fortschritte und du bist auf dem richtigen Weg und jetzt geh voran. Und so ist eigentlich gerade der Simeon und die Miriam, sie haben auch wie eine Mutter und wie ein Vater auch junge Leute begleitet. Das ist eine große Gabe, das ist ein großer Segen. Und wir wünschen euch, dass ihr auch weiter in diesem, wenn dann eure eigenen 7 Kinder kommen und so, dass ihr da auch, seid ihr sowieso beschäftigt, aber auch mit der Jugend weiter dran bleibt an diesem Bereich. Ja, Paulus sagt, wir haben nicht manipuliert. Wir haben das Evangelium verkündigt und wie eine Mutter, wie ein Vater begleitet, seelsorgerlich, behutsam, liebevoll. Auch diese persönliche Begegnung und Berührung, Jesus hat uns dazu befähigt und wir haben das gemacht. Also Coaching und Mentoring. Heutzutage sagt man ja Influencer. Die jungen Leute, die haben diese ganzen TikTok und was es alles gibt. Da gibt es Influencer, aber bei denen geht es ja oft auch ums Geld verdienen, es geht um Mode und Sachen verkaufen und so. Aber der Paulus war ein Influencer im Sinne von, dass er hat Leute beeinflusst auf eine gute, göttliche, biblische Art. Und er hat nicht manipuliert, sondern das Evangelium von Jesus glaubwürdig, authentisch gesagt, vorgelebt, sich in sein Leben schauen lassen. Er war ja auch nicht vollkommen. Er war auf dem Weg mit Jesus, wie wir auch alle. Das ist eigentlich ein ermutigender Abschnitt, Charakter und Integrität einer geistlichen Führungspersönlichkeit. Er lässt sich auch in sein Leben schauen. Er geht selber mit dem Herrn Jesus voran. Und das ist auch uns gesagt, dass wir uns selber ermutigen lassen und andere ermutigen und begleiten. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns auch coacht und wie ein Mentor uns begleitest, ermutigst. Herr, wir machen oft Fehler. Wir kommen vom Weg ab. Wir schauen auf uns. Wir schauen, was die anderen Leute sagen. Aber Herr Jesus, du lehrst uns, dass wir auf dich schauen, dass wir uns von dir prägen lassen, von deinem Wort, von deinem Geist und in der Gemeinschaft der Gläubigen wachsen. Segne auch besonders Ehepaar Bürki, dass sie weiter in ihren Aufgaben und Gaben wachsen und zum Segen sind. Amen.